welche Art von Gefühlen wollen wir eigentlich in der Demokratie? Brauchen wir in der Demokratie? Welche Art von Gefühlen wollen wir vielleicht auch kultivieren in einer Demokratie? Und da sehe ich jetzt ein bisschen eine veränderte Diskussion.
Sieblers Denkräume. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
Mit unserem Podcast-Format wollen wir zeigen, wie einflussreich, aber auch wie vielfältig die Wissenschaft hier in Bayern ist. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil wir mit unserem Format nun auch mal die Welt der Geistes- und Kulturwissenschaften entdecken können. Und es geht heute um kulturelle Prägungen, aber auch das Erkennen von Mustern in gesellschaftlichen Systemen. Unser heutiger Gast ist eine der wichtigsten deutschen Vertreterinnen der Amerikanistik. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Heike Paul. Und ich freue mich, dass wir uns heute schon wieder treffen, denn wir haben uns ja im November oder Dezember 2021 getroffen, als Sie sehr verdientermaßen die höchste wissenschaftliche Auszeichnung bekommen haben, die Bayern zu vergeben hat, den Maximiliansorden. Und ich darf das für mich so sagen, wir haben uns gleich kurz getroffen und besprochen und dann haben wir das gleich klar gemacht, dass wir uns im Wiedertreffen. Jetzt freut es mich, dass Sie da sind. Als Lehrstuhlinhaberin für Amerikanistik an der FAU in Erlangen. Sie sind Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie und eben im letzten Jahr haben Sie den Maximiliansorden bekommen. Der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis kommt dazu, ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Gründungsmitglied des Friedrich-Wilhelm-Josef-Schelling-Forums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften an unserer JMU in Würzburg. Also zum einen eine vielbeschäftigte Frau, aber auch eine, die sehr viel zu sagen hat. Denn wenn ich mir die Forschungsschwerpunkte so anhöre, Kulturtheorie, Literaturwissenschaften, Populärkulturforschung, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Amerikanische Mythen spürt sie in Kunst, Politik und Religion auf und analysiert sie gewinnbringend. Das war zitiert aus der Laudatio bei der Verleihung des Maximiliansordens durch Markus Söder. Liebe Frau Professorin Paul, apropos amerikanische Mythen, Sie kommen gerade frisch aus den USA, genauer gesagt aus Kalifornien, dem Golden State. Darf ich neugierig fragen, was haben Sie denn dort gemacht? Vermutlich nicht nur Urlaub, aber hoffentlich auch ein bisschen.
Nein, wenig Urlaub, aber ich hatte das Privileg, dass ich Fellow sein durfte im Thomas-Mann-Haus, einem der Gästehäuser der Bundesrepublik Deutschland. Und da bin ich meinem Projekt nachgegangen zum Sentimentalen, zu Global Sentimentality, also Diskurse des Sentimentalen in globalen Zusammenhängen. Und das ist einerseits natürlich das Tolle, in so einem Haus leben und arbeiten zu können, aber man ist natürlich dann auch schon ganz nah an Hollywood, also ein Ort, wo ja viel Sentimentalität produziert wird, auch für den Rest der Welt, aber jenseits von Hollywood sieht man natürlich auch als deutsche Wissenschaftlerin, die sich für Affekte und Gefühle interessiert, immer wieder auch, wie anders auch in den USA das dargeboten wird. Ja, also egal, ob man dann einen Kongressabgeordneten sich anhört, der über sein Buch spricht, aber dann eigentlich nur über die Liebe zu seiner langjährigen Ehefrau oder ob man zum NBA-Spiel geht und dann erstmal die Nationalhymne gespielt wird, also egal, wer dagegen wen spielt und dann auch ein wahnsinniges zivilreligiöses Pathos da aufgeboten wird. Also das ist schon eine Durchdringung des Lebens mit Gefühlen, mit dem Sentimentalen, das kann man da sehr gut studieren und dann eben auch vergleichen mit anderen Mustern.
Und das im Thomas Mannhaus, einem meiner Lieblingsautoren aus der deutschen Geschichte und einem echten Ankerpunkt der deutschen Kulturpolitik. Jetzt haben Sie das Emotionale beschrieben, so wie Sie es erlebt haben. Welche Forschungsthemen beschäftigen Sie jetzt im Besonderen?
Also das schon erwähnte Sentimentale ist ein sehr wichtiges Thema gerade für mich, auch in der Verbundforschung. Wir haben gerade an der FAU einen Graduiertenkolleg einwerben können bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Also es startet jetzt im April, das heißt, da dürfen also junge Menschen Doktorarbeiten schreiben zu Themen, die das Sentimentale berühren, aber eben in ganz vielen verschiedenen Fächern. Und eine wichtige Aufgabe, man fragt sich natürlich das Sentimentale, was machen die da eigentlich? Ja, das Sentimentale, da stellt man sich ja alltagssprachlich alles Mögliche drunter vor. Meistens ist es auch ein bisschen pejorativ. Also ein Film ist sentimental, ist er meistens schlecht. Ja, das sehen wir anders, denn wir wollen auch so ein bisschen eine Begriffsgeschichte rekonstruieren zum Sentimentalen, die zurückgeht bis zur Moralphilosophie im 18. Jahrhundert und eben auch noch andere Aspekte hat. Ein wichtiges Klischee, mit dem wir auch aufräumen wollen, ist das vor allen Dingen Frauen sentimental sind. Also gibt es auch diese Gender-Klischees.
Ich kenne genügend sentimentale Männer.
Genau, und ein Ort, an dem wir das Sentimentale beforschen, ist nämlich auch das Fußballstadion. Okay. Als ein Ort auch eben männlicher Sentimentalität.
Ich kann mir auch schlecht Frauen in Fußballbettwäsche schlafen vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, möglicherweise ist das da schon genderspezifisch. Also wir wollen natürlich keine neuen Klischees produzieren, aber wir wollen das so ein bisschen ausgewogener beforschen. Und wir sehen ja auch, und deswegen hat auch uns, glaube ich, die DFG dieses Programm bewilligt, das ist ja auch immer recht umfangreich finanziell, dass natürlich auch die Politik eine neue Gefühlslastigkeit hat. Sie sehen das ja als Mann der Praxis auch. Und die Frage ist also, wie sehen wir unsere Politiker und Politikerinnen? Welche Bedeutung hat Gefühl in der Wahrnehmung von Politik? Und auch, wie benutzen aktive Politikerinnen und Politiker wiederum Gefühle im Austausch mit den Wählerinnen und Wählern?
Gefühl und vor allem Einfühlsamkeit würde ich da mitnehmen als ganz wichtigen Punkt. Spannend. Wie muss man sich das dann so im praktischen Tun vorstellen? Interdisziplinarität, mit wem arbeiten Sie denn da zusammen, in welchen Disziplinen?
Also wir sind eine Runde von 7 Kolleginnen und Kollegen, und also die Amerikanistik ist dabei.
Das ist aber Zufall mit dieser goldenen Zahl 7, oder?
Ja, das ist Zufall.
Das ist schöner Zufall.
Aber auch die Medienwissenschaft, Politikwissenschaft, Sinologie. Und natürlich haben wir gemäß unserer Fächer unterschiedliche Gegenstände. Ja, also die Amerikanistik, wenn Sie da sagen Sentimentalität, dann denkt jeder sofort an den sentimentalen Roman des 19. Jahrhunderts, auch sehr wichtig in dem Kampf gegen die Sklaverei, immer mit einer großen Reformagenda, wollte die Gesellschaft verändern.
Onkeltumshütte, klassisch.
Sehr gut, ja. Das ist ein Buch, zu dem ich schon sehr viel gearbeitet habe.
Ja, ich habe sehr viel über den amerikanischen Bürgerkrieg selbst gearbeitet und bin selber Historiker, von daher kann das relativ gut einordnen, aber nicht in der Tiefe, die Sie haben, um Gottes Willen.
Ja, es ist ja
damit ist mein Halbwissen auch wieder beendet.
Ist ja auch ein Text, der mittlerweile sehr kontrovers diskutiert wird. Ne? Ja, dann haben wir die Medienwissenschaft, denkt immer an den Hollywood-Film, das Melodrama, Douglas Sirk und so. Wobei auch Medienwissenschaftler sagen, das Hollywood-Melodrama ist die Fortsetzung des bürgerlichen Trauerspiels, quasi in modernem Gewand. Politikwissenschaftler könnten sich anschauen, also wie eben gerade vor allen Dingen Herrscherfiguren in demokratischen und nicht so demokratischen Gesellschaften auch das Sentimentale benutzen, um sich selbst so zu inszenieren. Und wir schauen dann also, wie wird dieser Begriff benutzt, dieses Konzept, wie wird es gebraucht, wie denn das Formen und Funktionen und was wird dann damit gemacht? Ja, wie wird das Sentimentale dann eben auch zum Teil bewusst eingesetzt für mehr oder weniger lobenswerte Zwecke?
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, ja.
Kooperation ist ja auch ein wichtiges Stichwort für die Schelling-Forum. Wir haben uns kurz ausgetauscht, dass Sie gegründet haben. Worum geht es denn bei dem Bereich? Schelling ist einer der ganz Großen der Geistesgeschichte.
Also gegründet haben, da würde ich jetzt ein bisschen zurückrudern, denn ich hatte eigentlich nur das Privileg, dass ich dabei sein durfte in diesem Gründungsakt und gebeten wurde, da mitzuwirken. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Generell ist die Bayerische Akademie der Wissenschaften für mich wirklich ein großer Gewinn, weil man auch nochmal in anderen Kontexten mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Fächer zu tun hat und auch unterschiedliche auch Formen so der Öffentlichkeitsarbeit gestalten kann. Insofern bin ich sehr froh, dass ich dabei sein darf. Und Schelling steht natürlich auch symbolisch für eine bestimmte Ausrichtung, also auch für die Geisteswissenschaften. Ja. Steht auch dafür, dass man interdisziplinär arbeitet und dass man natürlich mit der Gründung in Würzburg versucht, nochmal so ein anderes geografisches Gewicht zu setzen im Freistaat, dass man sagt, okay, hier ist München.
Bayern ist größer als nur München.
Ganz genau. Ganz genau. Ganz wichtig. Und insofern, ich bin in Erlangen, Würzburg ist jetzt Schelling, das passt eigentlich ganz gut. Das ist sozusagen der fränkische Raum, der da auch nochmal betont wird.
Und damit haben auch die drei ältesten bayerischen Universitäten zusammen hier in München, die FAU und die JMU, und damit sind wir richtig gut aufgestellt. Wir haben vorhin schon kurz ein bisschen Augenzwinkern uns unterhalten. Bisher haben wir sehr stark wirtschaftspolitische Themen gehabt. Wir haben ja ganz stark natürlich naturwissenschaftliche Themen gehabt. Ich bin sehr froh, dass Sie heute Geisteswissenschaften in den Mittelpunkt stellen. Ich bin selbst Deutsch- und Geschichtelehrer. Da geht man zumindest in die Richtung. Die scheinen ja immer so ein Stück in zweiter Reihe zu stehen. Aber eigentlich sind sie ganz, ganz wichtig, um die Gesellschaft zu verstehen, auch um technische Entwicklungen dann einordnen zu können und gestalten zu können. Jetzt sind Sie in der geisteswissenschaftlichen Grundlagenforschung. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden und wie sind Sie zu dem Fach gekommen?
Also man rechnet sich ja immer sehr viel freien Willen zu in Entscheidungsprozessen, die man so im Leben trifft. Und schön, sicherlich ist es auch zum Teil. Aber zum Teil sind es natürlich auch Fügungen, glückliche Wendungen, Zufälle. Ich kann schon sagen, dass ich eine gewisse Neigung hatte zum Englischen und zum Amerikanischen, auch eben zur Sprache, zur Populärkultur. Und ich schon dachte, das könnte sowas für mich sein. Und dann gibt es natürlich immer so Situationen, wo das nochmal so bestätigt wird. Und ich kann mich erinnern, ich bin zur Schule gegangen im Rheinland, ich komme aus Koblenz. Okay. Und wir hatten dann in der Oberstufe einen Tag der offenen Tür an der Universität Mainz. Da habe ich dann nie studiert, aber an dem Tag bin ich da hingefahren und habe mir dann eine amerikanistische Veranstaltung rausgesucht, weil ich dachte, das schaust du dir mal an. Und dann war ich in einem Proseminar, wo der Dozent, ich weiß nicht, wer das war heute mehr, konnte ich nie mehr rekonstruieren, Schallplatten aufgelegt hat. Und dann wurde da also gehört, Martin Luther King reden und die wurden dann angehört. Und die wurden analysiert und ich dachte, toll, also man hört sich das an, also auch schon Pathos, Sie sehen, das Sentimentale beschäftigt mich schon sehr lange. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich dann am Ende dieses Tages an der Universität Mainz wieder in meinen Bus gestiegen mit meiner Oberstufe zurück nach Koblenz und ich habe mir gedacht, so, jetzt weiß ich, was ich machen will, das studiere ich. Ja.
Super, ja. Also das sind aber genau die Dinge, wenn Neigung und Zufall und Glück zusammenkommen, dann wird es ja ideal und das ist in Ihrem Weg auch beeindruckend. Sie untersuchen ja auch Muster der Gemeinschaftsbildung in den USA sowie inkludierende und exkludierende Wirkungen. Wo finden Sie denn solche Muster?
Überall eigentlich. Also ich finde sie überall und ich untersuche auch als Kulturwissenschaftlerin natürlich sehr viele unterschiedliche Gegenstände. Also Literatur wäre ein großer Bereich, aber natürlich auch eben Filme, Serien. Ein gutes Beispiel, um zu untersuchen, wie sich Gesellschaften verständigen über diese Muster, sind beispielsweise Feiertage. Mhm. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel jetzt im letzten Jahr der Columbus Day gefeiert wurde oder eben nicht, ja, also wie kontrovers dieser Tag mittlerweile ist, ja, also der war sehr lange überhaupt nicht kontrovers, aber mittlerweile ist es ein Tag, wo sich die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht einig sind, was es da zu feiern gibt, ob es da was zu feiern gibt. Andererseits muss man sagen, ein neuerer Feiertag, der jetzt Anfang 22 auch schon anstand, Martin Luther King, nochmal um diese Person anzuführen. Das ist ein Feiertag, den gibt es eigentlich erst seit den 1980er Jahren. Und ich glaube, es war Präsident Reagan, der ihn relativ widerwillig unterzeichnen musste.
Das überrascht mich jetzt nicht.
Aber das ist natürlich jetzt ein Tag, der doch relativ konsensuell auch gefeiert wird, um diese Ikone der Bürgerrechtsbewegung zu zelebrieren. Und ich denke, Feiertage sind ein gutes Anschauungsmaterial. Und das kann man dann nachvollziehen eben im öffentlichen Leben, bis runter Schulbücher. Ne? Wie wird es in Schulbüchern dargestellt? Was wird vermittelt? Auch natürlich immer auch Anlass zu Kontroversen.
Reagan und widerwillig, die Vereinigten Staaten kommen ja oft als sehr polarisiertes Land, jetzt halt über gespaltenes Land. Der letzte Präsidentenwahlkampf war heftig, natürlich der 6. Januar 2021 als etwas, was sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Für mich natürlich auch der September 2001, alles Dinge, die die Amerikaner anscheinend furchtbar in der Seele verletzt haben, die Amerikanerinnen genauso. Sehen Sie dieses gespaltene Land, diese tiefen Gräben oder ist das auch vielleicht ein Stück journalistisches Narrativ oder wie erleben Sie es?
Also die Rolle der Medien ist natürlich wichtig und die darf man auch nicht außer Acht lassen. Die hat sicherlich diese Spaltung auch ein Stück weit vorangetrieben, aber ich kann sagen, dass ich diese beiden Amerikas schon auch wahrnehme als zwei Amerikas. Und auch gerade just wieder, als ich in Los Angeles war, im Thomas-Mann-Haus, da war das schon auch spürbar. Und man lebt das schon in so einer Blase, ne, man hat ja unheimlich viel Hollywood-Prominenz links und rechts wohnen, das ist also ein sehr wohl situierter Stadtteil, ja. Wenn man dann rausfährt, also ich kann mich erinnern, wir sind dann mal gefahren zur Richard Nixon Memorial, Presidential Memorial Library, das ist dann Orange County.
War mutig.
Ja, in Orange County. Ja, ich wollte mir mal anschauen, wie da über Watergate gesprochen wird und wie man das so eingemeindet in einen Ort.
Das ist auch so ein ganz echter Kulturbruch in der Geschichte.
Ganz genau. Und in Orange County war es dann schon so, dass wenn man da ins Café gegangen ist oder ins Restaurant, hat dann keiner mehr eine Maske getragen. Ja. Aber meine Lieblingsanekdote ist eine, wo wir abends, also die Fellows, also zwei, drei deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine Bar aufgesucht haben, auch nördlich von L.A., und wo dann eine Eingangskontrolle stattfand. Und wir sofort zückten Impfpass, Ausweis, und dann schüttelte der nur den Kopf und meinte, nee, das interessiert ihn jetzt gar nicht. Aber er würde gerne mal sehen, ob wir Schusswaffen dabei hätten.
Ja, jeder also, setzt dann nicht schwerpunktig.
Ganz andere Art der Eingangskontrolle, und wir fanden das dann schon auch symptomatisch für diese beiden verschiedenen Amerikas.
Ja, wenn man sich die Wahlergebnisse so anschaut, so ganz holzschnittartig gesagt, dann sind die Küstenregionen im West wie Ost fest in demokratischer Hand und die Mitte fest in republikanischer Hand, mit den Ausreißern, die es halt so gibt dann. Und ich habe da einen im Kopf, zuletzt war ich 2019 in den USA, und dann haben wir mit ein paar Journalisten gesprochen und die meinten, ja, wir fahren jetzt auch wieder ins Land hinaus, um das zu verstehen. Aber der Weg von Washington bis in die Appalachen ist schon sehr, sehr weit, habe ich festgestellt. Und es hat sich dann doch von vielen guten Vorsätzen wenig dann wirklich halten lassen. Und dann dieses sich nicht verstehen finde ich ganz bemerkenswert auch. Das ist ein spannender
Punkt. Ja, wobei, wie gesagt, also man muss nur 20 Meilen rausfahren von der von Santa Monica in die Berge. Ne? Und dann hat man schon dieses andere Amerika. Das ist räumlich doch sehr nah beieinander. Manchmal überlappt es ja auch. Und jetzt gerade die Pandemie, das waren ja meine Beispiele jetzt auch, meine anekdotischen Beispiele, zeigt natürlich diese Spaltung auch nochmal zum Teil sehr dramatisch. Und auch hier sehen wir wieder, wie das Sentimentale benutzt wird, auch um Menschen anzusprechen, mitzunehmen. Die Urszene des Sentimentalen ist ja immer Familientrennung, wenn Mütter von ihren Kindern getrennt werden und umgekehrt. Das ist die Urszene, glaube ich. Und es gibt jetzt sehr viele Kampagnen auch in den USA, die davon handeln, dass jetzt die Amerikanerinnen und Amerikaner so viele Kinder haben, die keine Eltern mehr haben, die an Covid gestorben sind. Und damit wird auch dann geworben für die Impfung. Ja, damit wird geworben für die Impfung, um zu sagen, wollt ihr eure Kinder zu Waisen machen? Ja, lasst euch impfen. Ja.
Also ich würde das jetzt auch für die Väter und die Kinder in Anspruch nehmen. Ja. Ja, das stimmt. Um Gottes Willen, nein, das will ja nicht belehren sein, um Gottes Willen.
Nein, Sie haben völlig recht.
Da hat sich das Väterbild auch deutlich verändert.
Ja, unbedingt.
Politische Kulturen in den USA ist auch für Sie ein spannendes Thema. Donald Trump, Krisenmanagement, Sie haben es schon angesprochen. Wie haben Sie das so wahrgenommen? Und gibt es dann vielleicht auch die Krise der Wissenschaftskommunikation, die ja eher rational ausgerichtet ist? Sie haben dieses emotionale Beispiel der Weisen schon angesprochen.
Wenn ich meinen Forschungsgegenstand definiere als Gefühle oder Sentimentale, versuche ich ja erstmal nicht normativ daran zu gehen. Also ich will ja nicht sagen, es ist gut oder es ist schlecht, sondern ich beobachte das und ich analysiere das. Und das wird in der Regel schon auch transnational, es gibt einen transnationalen Wissenschaftsdiskurs in meinem Fach, wo wir uns darüber austauschen. Ich bin ja auch sehr oft in den USA oder habe Kollegen und Kolleginnen hier zu Gast. Und insofern ist es ein, würde ich mal sagen, Diskurs des Faches über Nationalgrenzen hinweg. Ja, und es gab jetzt, also die Amerikanistik oder die American Studies haben schon eine Geschichte, das bringe ich meinen Studierenden auch immer bei, dass die eine Zeit lang schon sehr stark gefangen waren in so einer Nabelschau. Also wir sind die USA und wir sind toll und warum sind wir so toll? Das zeigen wir der Welt. Aber dass es jetzt da auch eine Bewegung gab, eben viel transnational und globaler zu denken. Und da werden natürlich auch gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von außen mit einbezogen, weil es ja auch interessant ist, diesen Blick von außen zu haben. Und meistens wird der auch sehr wertgeschätzt. Es gibt natürlich auch Momente, wo man dann Teil wird von so Kulturkampfsituationen, ne? Wo es dann auch heißt, ach, eine deutsche Amerikanistin, was erzählt ihr uns jetzt über unsere Kultur oder über unsere Nation? Ne? Das habe ich aber eigentlich nur einmal erlebt, als im Nachgang zu einem Artikel in der Washington Post, wo ich eben interviewt wurde zum Columbus-Tag und wo dann hinterher jemand sogar die Mühe gemacht hat, sich meine E-Mail-Adresse rauszusuchen, um mir eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, als Non-American-Americanist würde er das mal anzweifeln, dass ich das so richtig sehe. Kommt aber eigentlich nie vor.
Apropos richtig oder falsch sehen, wenn man jetzt den Blick auch nach Deutschland, nach Bayern bringt, wir singen ja auch gerne die Bayern-Hymne oder das Frankenlied dann, je nach geografischer Herkunft dann auch. Gibt es denn auch Zusammenhänge zwischen den Gründungsmythen der Bundesrepublik oder Bayerns mit amerikanischen Entwicklungen? Wie sehen Sie das? Weil gerade wir im Süden sind ja auch US-amerikanisch besetzte Zone gewesen. Coca-Cola, die Vorliebe für Western, Kaugummi, was weiß denn ich, was man einfach alles einfallen könnte. Aber geht es über das Gründungsmythos des Wirtschaftswunders hinaus, Parallelitäten?
Also wenn ich jetzt mal erstmal so etwas unernst antworten darf, dann würde ich sagen, es gibt sowas wie einen Bavarian Exceptionalism
im föderalen System. Das hört sich schon mal gut an.
Also das sage ich manchmal meinen Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen Deutschlands, dass ich das schon sehe, so, dieses Denken in diesem bayerischen Diskurs, Selbstverständnis in Bayern. Ich habe ja auch nicht immer in diesem Bundesland gelebt, insofern kann ich das auch sehr gut, glaube ich, identifizieren. Aber mal Spaß beiseite. Ich denke, dass die deutsche Situation eben seit der Nachkriegszeit, die Sie angesprochen haben, ja so ist, dass wir wissen um den Missbrauch von Gefühlen, von Zivilreligion und von sentimentalen Affizierungen aus unserer Geschichte. Und insofern denke ich, ist es lange Zeit auch im Bewusstsein sehr stark gewesen, ist es immer noch, dass wir so einen idealen Raum konstruieren, wo wir rational und nüchtern und emotionslos miteinander politischen Wettbewerb betrachten. Anders als in den USA, ne? Also dieses Ausleeren, dieses Gefühlslastigen. Jetzt haben wir aber, glaube ich, schon auch entdeckt in den letzten Jahren, dass wir vielleicht uns wünschen, dass die Politik nur rational und nüchtern ist, aber dass wir auch erkennen müssen, dass die Politik voll durchdrungen ist auch von Gefühlen. Ja, und sie einfach zu ignorieren, bringt uns nicht weiter. Vor allem, wenn wir sehen, dass es ja bestimmte Gruppen gibt, auch um bestimmte Parteien vielleicht, die man nur noch am Rande eines demokratischen Spektrums verorten würde, die sich diese Gefühle schon zu eigen machen und diese Gefühlslastigkeit auch ausnutzen. Und insofern denke ich, gibt es jetzt einen neuen Diskurs zu überlegen. Also welche Art von Gefühlen wollen wir eigentlich in der Demokratie? Brauchen wir in der Demokratie? Welche Art von Gefühlen wollen wir vielleicht auch kultivieren in einer Demokratie? Und da sehe ich jetzt ein bisschen eine veränderte Diskussion.
Das zweite große Thema, das immer begleitet, sind ja die Frauen und die Perspektiven von Frauen. Welche Besonderheiten sehen Sie denn in der amerikanischen Gesellschaft und welche Schlüsse können wir da ziehen? Gibt es Besonderheiten? Vermutlich schon irgendwo.
Ja, also ich kann sagen, dass meine akademische Sozialisierung in der Amerikanistik sehr stark gekoppelt war an feministische Entwicklungen. Also es war auch in den USA, denke ich, immer doch ein Stück früher Teil der Ausbildung. Ja, als ich das erste Mal ein Jahr in den USA studiert habe, habe ich da Kurse belegt, rauf und runter zum Feminismus. Und das hat mich dann auch geprägt, als ich dann wieder hier war. Ich denke, ich habe promoviert in einem Graduiertenkolleg zu Geschlechterdifferenz und Literatur hier an der LMU. Das waren auch sehr wichtige, sehr prägende Jahre. Und ich denke, mittlerweile denke ich das immer mit. Also egal, welches Thema ich behandle, für mich ist dann dieser Gender-Aspekt immer ein wichtiger Aspekt von vielen Aspekten, die mit einzubeziehen sind in ein Forschungsprojekt. Und auch da sieht man natürlich die ideologischen Grabenkämpfe, denn wenn wir uns anschauen, wie auch mit Feminismus zum Teil ideologisch operiert wird, ja, das ist ja auch nicht ganz unproblematisch, ja, auch also im Hinblick auf die Frage der Frauen müssen beschützt werden von bestimmten Männern, ne? Also diese auch Kulturkampf-Geschichten, die wir ja auch in Deutschland haben.
Nachwuchsförderung ist Ihnen ausgesprochen wichtig. Das ist mir sehr sympathisch, also wirklich, eben auch als Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie. Was ist Ihnen da besonders wichtig?
Ich finde ja immer, dass das Wort Nachwuchs immer schon ein bisschen schwierig ist. Wir haben einfach kein besseres, glaube ich. Ja. Aber ich denke, man muss immer darüber sich im Klaren sein, dass das erwachsene Menschen sind, mit denen man da zu tun hat und keine kleinen Kinder. Insofern ist mir das auch ein Anliegen, dass ich versuche, über bestimmte Programme bei der BAA oder anderswo diese Förderung so zu betreiben, dass daraus auch Netzwerke entstehen für diese neue nachwachsende Generation von Akademikerinnen und Akademikern. Wir haben also ein Programm, das ist unser Summer School Programm, was wir jedes Jahr machen, jetzt pandemiebedingt pausiert ist, an verschiedenen Einrichtungen in den USA und eben auch hier im Amerika-Haus im Wunderschönen in München. Und da haben wir dann immer so eine größere Kohorte von Doktorandinnen und Doktoranden, die zusammenkommen, die vor allen Dingen auch sich gegenseitig ihre Projekte vorstellen, miteinander diskutieren. Und ich denke, wir sind uns auch einig darüber, dass dieses Modell Dr. Vater, Dr. Mutter da oben, da unten Promoventin, dass das jetzt auch in dieser ganz streng vertikalen Ausrichtung überholt ist schon lange und dass wir eben eher auch vertikale Strukturen brauchen, gerade auch für die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Also im Sinne von Austausch auf Augenhöhe, wissenschaftlich fundiert, aber aus der jeweiligen auch Generationenperspektive, die auch immens bereichernd sein kann und ist, nehme ich
ganz
an.
Ganz genau, ja.
Wenn Sie jetzt Ihr Forschungsgebiet, aber auch die derzeitigen Entwicklungen in unserer und in der amerikanischen Gesellschaft betrachten, was gibt Ihnen jetzt da Hoffnung? Worauf freuen Sie sich? Spannende neue Felder, Fragestellungen, denn wenn man so die Zeitungen liest, der Blick ist ja eher pessimistisch statt optimistisch. Geben Sie uns zum Schluss Hoffnung.
Ich sehe das wie Sie, dass wir eigentlich zum Teil das Gefühl haben, wir leben in einer dieser Dystopien, die wir irgendwie lesen oder im Fernsehen sehen oder im Kino. Und für viele ist ja auch die Erfahrung der Pandemie wie eine Art dystopische Erfahrung. Aber ich würde schon sagen, dass wir Hoffnung schöpfen können, auch aus einer wissenschaftlichen Beschäftigung, beispielsweise mit Gefühl oder mit Empathie. Ich denke, Empathie ist eine Art sozialer Kit. Und ich glaube, zu verstehen, wie wir Empathie herstellen, wo Empathie einen wichtigen Ort hat in auch unserer Gesellschaft, hilft auch, Fragen der Gemeinschaftsbildung und der Gemeinschaftserhaltung neu zu stellen und neu zu diskutieren. Und ich denke, das wäre so der Ort, wo ich denke, dass ich hoffe, da auch einen Beitrag zuzuleisten mit der Forschung zum Sentimentalen.
Und wenn zur Empathie dann noch ein Stück Resilienz dazukommt, dann glaube ich, sind wir sehr gut unterwegs. So, Paul, herzlichen Dank, hat wirklich viel Freude gemacht, auch den Blick ein Stück in die amerikanische Gesellschaft zu sehen und auch mitzusehen, wie sie die Nachwuchsförderung mit unterstützen und fördern. Und hat riesig Spaß gemacht und es war hoffentlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnbringend. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Sieblers Denkerinnen. Herzlichen Dank und alles Gute.
Danke auch.